Wie schon mehrfach angekündigt wurde, ist diese Predigt eine Fortsetzung der Predigt vom letzten Sonntag über das Thema Kommt und seht. In diesem Thema wollen wir die Nachfolge der Jünger Jesu, beleuchten und sie auf unser Leben, auf unsere praktische Nachfolge anwenden. Es begann in Johannes 1, als Johannes der Täufer am Jordan stand mit zwei seiner Jünger, Jesus vorbeigehen sieht und ruft, siehe das Lamm Gottes. Daraufhin fingen Andreas und Johannes, die zwei Jünger, die bei ihm waren, sie fingen an, Jesus hinterher zu laufen. Jesus merkt das, dreht sich um und sagt, was wollt ihr? Was sucht ihr? Und sie antworten mit einer Gegenfrage. Rabbi, wo wohnst du? Rabbi, wo hältst du dich auf? Und Jesus antwortet und sagt, kommt und seht. Und die Bibel sagt, dass sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Nun, drei Tage nachdem die Jünger Jesus kennengelernt haben, fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt. Und zu dieser Hochzeit wurde Jesus und seine inzwischen sechs Jünger eingeladen. Andreas und Johannes waren die Ersten. Dann Andreas rief seinen Bruder Simon und Johannes rief seinen Bruder Jakobus, das Matthias. Und Jesus selbst rief den Philippus und der Philippus rief den Nathanael, das Matthäus. Jesus wurde zu dieser Hochzeit eingeladen. Jesus nahm die Einladung zur Hochzeit an, weil er die Freude des jungen Paares teilte. Und genauso teilt er unsere Freuden, so wie er auch will, dass wir seine Freude teilen. Das Paar wird es kaum bedacht oder beachtet haben, dass bei ihrer Hochzeit der Schöpfer selbst anwesend war, der am Anfang Mann und Frau geschaffen und die Ehe eingesetzt hatte. Nun, bei dieser Hochzeit ist etwas Seltsames passiert. Sie hatten keinen Wein mehr. Der Wein ist ihnen ausgegangen. Nun, für uns Deutsche mag das vielleicht ein unbedeutendes Detail zu sein. Aber bei den Juden oder bei den Einwohnern des Mittelmeeres war Wein alltäglich wie Brot. Wein war alltäglich wie Brot. Den Sitten zufolge war das eine Schande, eine Hochzeit zu feiern, Gäste einzuladen ohne Wein. Es war eine Schande. Der Ruf der Familie wäre ruiniert gewesen. Es war also unerhört, undenkbar, eine Feier zu organisieren, eine Hochzeit zu feiern, Gäste einzuladen, ohne Erfrischung, ohne Wein. Die, die nach Italien reisen, kennen das, oder? Dass Wein dort an der Tagesordnung ist. Und bei den Juden war das da genauso. Und Jesus selbst, beim letzten Abendmahl, gab es Wein. An Festen durfte er auf gar keinen Fall fehlen. Denn Wein war im Bewusstsein der Juden von Gott gegeben, um das Herz des Menschen zu erfreuen. So heißt es im Psalm 104, Vers 15. War eine Hochzeit nicht ein Freudenfest? Eine Hochzeit ist dort der Höhepunkt des Lebens und das Ziel einer Liebe, die zwei Menschen zueinander zieht. Und gerade weil die Hochzeit Ausdruck höchster Freude ist, wird sie zum Bild des Bundes zwischen Gott und Israel, zum Bild der messianischen Zeit. Wir werden hier an die erste Hochzeit erinnert, die Hochzeit Adams mit Eva. Das Glück jener Verbindung wurde sehr bald durch die Sünde verdorben, wie das Hochzeitsfest in Kana fast verdorben wurde, als der Wein ausging. Und dass dass hier die Mutter Jesu ausdrücklich erwähnt wird, lässt uns an die Verheißung denken, die Gott Adam und Eva gab. Ja? Ein Nachkomme, ein Sohn der ersten Frau, würde den Schaden der Sünde wiedergutmachen. Und darum bekam sie zu Recht den Namen Eva, Mutter aller Lebenden. Wäre der Wein ausgegangen, hätte das die Freude des Brautpaares und aller Gäste getrübt. Und so hoffte Maria, dass Jesus ihren Sohn, den Samen der Frau, den Schaden, der über diese Familie kommen würde, wieder gut macht. Also, wenn es in Vers 1 steht, dass Maria auch dort war, während es von Jesus und von den Jüngern heißt, dass sie als Gäste eingeladen worden sind, dann ist es gut denkbar, dass Maria beim Festessen mitgeholfen hat. Und darum wusste sie, dass sie keinen Wein mehr hatten. Selbstverständlich war sie um den Ruf der einladenden Familie besorgt, so dass sie zu ihrem Sohn ging und ihm sagte, sie haben keinen Wein mehr. Das, was Jesus sagt, das finde ich einfach klasse. Was gibt es zwischen dir und mir, Frau? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese und diesen Satz lese, muss ich lachen. Was gibt es zwischen dir und mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sie haben keinen Wein mehr. Das hätte man dieser Familie jahrelang immer wieder vorgehalten, dass ausgerechnet dass sie nicht einmal an einem Hochzeitsfest für genügend Speise und Trank gesorgt hatten. Also hier sind die Fakten. Eine Hochzeit fand statt und bei dieser Hochzeit ist der Wein ausgegangen. Aber irgendjemand erinnerte sich, dass Jesus auch dort war. Aber Jesus war nicht nur da per Zufall, sondern er hatte Vorlesung. Ihr habt nicht verstanden. Er hatte Unterrichtsstunde mit seinen Jüngern. Ihr erinnert euch doch an die Szenen in Kapitel 1, die ich am Anfang erwähnt habe. Johannes der Täufer steht am Jordan mit zwei seinen Jüngern, Johannes und Andreas. Er sieht Jesus vorbeigehen und sagt, siehe das Lamm Gottes. Die Jünger fangen an, Jesus hinterher zu laufen. Jesus dreht sich um und sagt, was tut ihr? Wie kann ich euch behilflich sein? Was kann ich für euch tun? Und die Jünger sagen indirekt, Rabbi, wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen dir nachfolgen. Jesus sagt, seid ihr sicher, dass ihr mir nachfolgen wollt? Dann kommt. Kommt und ich werde euch zeigen, was die Nachfolge heißt, was die Nachfolge bedeutet. Kommt und seht. Kommt und seht. Denn um ein wahrer Jünger zu sein, gibt es Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ein Jünger muss willig sein zu kommen und zu sehen und mit eigenen Augen zu entdecken. Ein Jünger muss willig sein zu kommen und mit eigenen Augen zu entdecken. Und mit dieser Aussage, kommt und seht, sagt Jesus mit anderen Worten, kommt und macht euch selbst ein Bild. Prüft und urteilt selbst und seht, dass ich weder ein Verrückter noch ein Betrüger bin. Lernt mich kennen und entscheidet für euch selbst, wie ihr zu mir steht. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, weil die Nachfolge etwas Persönliches ist. Sie bedarf einen persönlichen Schritt. Also wage den ersten Schritt und komm und sieh dir die Herrlichkeit Gottes an. Und Jesus wollte, dass die Jünger das von Anfang an begreifen. Und die Jünger kamen und sahen Leben und Herrlichkeit. Dann nahm er sie zu dieser Hochzeit, um ihnen Regel Nummer 2 zu sagen. Nun, hier ist Regel Nummer 2. Ein Jünger sollte lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Dass bei einer Hochzeit der Wein ausgeht, rechnet kein Mensch. Dass bei einer Hochzeit der Wein ausgeht, ist etwas, womit kein Mensch rechnet. So gilt es auch im Leben eines Jüngers. Es werden Dinge im Leben des Jüngers passieren, womit er gar nicht rechnet. Also ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Alles wird nicht immer so laufen, wie du dir es vorgestellt hast. Es ist ein Wandel im Glauben. Und in einem Wandel im Glauben, wenn alles gut läuft, früher oder später wird irgendwas schiefgehen. Einige sind vielleicht hier nur ein Glas Wein davon entfernt, von Gott wegzulaufen, oder nicht? Wenn irgendwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir es vorgestellt hast, wenn der Wind nicht so weht, so wie du dir es gewünscht hast, wenn Gott nicht so handelt, wie du dir es gewünscht hast, sind vielleicht einige hier nur ein Glas Wein, nur eine Tragödie entfernt, Gott eine Absage zu erteilen. Wenn deine Freunde dich plötzlich im Stich lassen, wenn deine Verlobte plötzlich mit dir Schluss macht, wenn du Misserfolge in der Schule oder an der Uni erlebst, wenn du plötzlich deinen Job verlierst, wenn das Unerwartete plötzlich geschieht, schmeißt du sofort das Handtuch weg und erteilst Gott eine Absage. Und jetzt, wenn du ein Jünger bist, musst du lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Es gab so viele Dinge in meinem Leben, die unerwartet kamen. Mittlerweile wundert mich nicht mehr, wenn etwas unerwartet in meinem Leben passiert, weil ich damit rechne. Ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Warum? Zurück zu dem Text, ich liebe das. Denn im Text steht, dass Jesus Einweisungen gab, die Krüge mit Wasser zu füllen und das Wasser dem Speisemeister zu bringen. Und irgendwann zwischen das Füllen der Krüge und das Bringen zum Speisemeister ist saures Wasser zu süßem Wein geworden. Nun, die Bedingung dafür, dass der Hochzeitswein nicht ausging, war Gehorsam. Gehorsam. Jesus sagt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und was taten die Diener? Die Diener taten das. Und sie bewiesen damit, dass sie glaubten. Gehorsam ist der Beweis des Glaubens. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben aber kann niemand das ewige Leben empfangen. Die Bedingung dafür, dass Lazarus aus dem Grab rauskam, war Gehorsam. Jesus stand vor dem Grab und sagte, nehmt den Stein weg. Erst nachdem sie den Stein weg, geheult haben, rief er Lazarus: Lazarus, komm raus. Gehorsam. Gehorsam ist der Schlüssel zur wahren und bleibenden Freude. Im Himmel wird nur Freude sein, weil dort alles Gott untertan ist. Ungehorsam ist die Ursache für alles Leid, das die Menschen befallen hat. Und nun heißt es im Vers 9, als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, wo es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt, behalten, aufbewahrt. Ich bin kein Weinkenner und ich werde es vielleicht nie sein. Aber dieser Wein war der beste Wein, den die Welt jemals gesehen hat. Diesen Wein, den Jesus gemacht hat, war der beste Wein, den die Welt jemals gekostet hat. Der zweite Wein war besser als der erste Wein. Das entspricht einem heilsgeschichtlichen Muster. Die zweite Schöpfung, die Erlösung, ist besser als die erste Schöpfung. Der zweite Mensch ist ebenfalls herrlicher als der erste Mensch. Der zweite Bund, der Gnadenbund, ist ebenfalls besser als der Gesetzesbund. So wird auch das himmlische Paradies herrlicher sein als das irdische, aus dem Adam vertrieben worden sind. Aus dem Adam vertrieben wurde. Darum kommt für den Gläubigen das Beste ganz am Ende seines Weges. Ein Jünger muss immer mit dem Unerwarteten rechnen. Ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Und jetzt passt sehr gut auf, denn die Bibel sagt, es war das erste Wunder Jesu. Es war diesen Anfang der Zeichen, machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Ein wahrer Jünger lernt, dass das Unerwartete das Stadium oder die Phase ist, in der Gott seine Herrlichkeit offenbar werden lässt. Habt ihr das verstanden? Ich sage das noch einmal. Das Unerwartete ist das Stadium oder die Phase, in der Gott seine Herrlichkeit offenbar werden lässt. Wenn das Unerwartete plötzlich in deinem Leben geschieht, fängst du an, in deinem Glauben nachzudenken, dass wenn Gott dies in meinem Leben zugelassen hat, irgendwie und irgendwann in diesem ganzen Chaos und Durcheinander wird er seine Herrlichkeit offenbar werden lassen. Wenn du nicht weißt, wie ist deine Herrlichkeit schon unterwegs, wenn du nicht weißt, wann ist deine Herrlichkeit schon unterwegs und denn in deinem Glauben weißt du, dass Gott dich nicht so weit gebracht hat, um dich jetzt im Stich zu lassen. Und irgendwie und irgendwann in diesem ganzen Durcheinander wird er seine Herrlichkeit offenbar werden lassen. Also ein Jünger lernt über das Unerwartete hinaus und erwartet Gottes mächtigen Angriff. Das habe ich so schnell gesagt, noch einmal. Ein Jünger lernt, über das Unerwartete hinauszuschauen und erwartet Gottes mächtigen Angriff. Das war Regel Nummer 2. Zurück zu dem Text. Was sagt uns dieses Wunder über die Herrlichkeit Jesu? Die Bibel sagt, das war das erste Wunder Jesu und er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Im Anschluss an dieses Wunder sagt Johannes, was stellvertretend für alle Wunder gilt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. der Herr offenbarte seine Herrlichkeit. Das heißt, er offenbarte, wer er ist und wie er ist. Wer ist er denn? Als Jesus die Brote mehrte, als Jesus die 5000 speiste, sagte er, ich bin das Brot des Lebens. Als er dem Blinden das Augenlicht wiedergab, bekannte er, ich bin das Licht der Welt. Als er Lazarus von den Toten auferweckte, sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also, die Zeichen, die Wunder demonstrieren also jedes Mal eine besondere Seite der Identität Jesu. Und dieses erste Zeichen demonstriert, dass Jesus der Schöpfer des Universums ist und damit Gott in Person. Jesus offenbart sich hier als der Schöpfer, der allein die Macht hat, aus Wasser Wein zu machen. Jahr für Jahr tut er das. Wir merken das nicht. Jahr für Jahr tut er das. Er lässt Wasser auf die Weinberge fallen. Die Weinstöcke und Reben trinken das Wasser und lassen Früchte wachsen, die voller Saft sind. Und diese Früchte werden geerntet, gepresst und gekeltert. Und so entsteht innerhalb mehrerer Monate aus Wasser eben Wein. Als Jesus Wasser in Wein verwandelte, tat er das, was er als Schöpfer seit Jahrtausenden schon tut. Immer wieder tut. Er tut das immer wieder. Weil das so regelmäßig geschieht, sind wir blind für das Wunder, dass es jedes Mal ist. Sind wir blind geworden für das Wunder, dass es jedes Mal ist. Bei der Hochzeit in Kana verkürzte Jesus den monatelangen Prozess in einem einzigen Augenblick. Damit wurde das Wunder zu einem Zeichen, das niemand übersehen konnte. Und dieses Wunder offenbarte, wer er ist, der Schöpfer des Universums. Aber er offenbarte auch, wie er ist. Denn das Wunder offenbarte seine Liebe. Er ist der gütige Herr, der seinen Geschöpfen Gutes tut und Gutes gibt. Also Jesus offenbart sich hier als der, der das Band der Ehe ehrt. Das überrascht nicht, denn nach den Worten des Johannes ist Jesus selbst der Bräutigam. Er ist der Bräutigam, der in der Menschwerdung, der Erlösung und Vollendung zu seiner Braut, der Gemeinde, kommt. Wie könnte er denn etwas nicht ehren, was ein Abbild von seiner eigenen Beziehung zu seinem Volk ist? Wie könnte er das nicht? Jesus offenbarte sich auch als der, der seine Gaben freigebig ausschüttet. Wer in den natürlichen Dingen so reichlich gibt, sollte der nicht auch in den geistlichen Dingen auch reichlich geben? Also Jesus offenbarte sich auch als der, dessen grenzenlose Liebe sich wirksam erweist durch seine grenzenlose Macht. Und dann als Viertes, er offenbarte sich als der, der demgemäß der Sohn Gottes ist, der voller Gnade und Herrlichkeit ist. Aber warum gerade dieses Zeichen als Erstes? Bei einer Hochzeit. Warum? Ich habe mir diese Frage gestellt. Warum bei einer Hochzeit? Bei seinem ersten Zeichen sorgte Jesus dafür, dass die Freude an der Hochzeitsfeier bestehen blieb. So zeigte er, dass er gekommen war, um den Menschen alles zu geben, was Gott dem Menschen zugedacht und bei seiner Erschaffung gegeben hatte. Die Wonne an Gott und die Wonne der Liebenden aneinander. Jesus selbst ist der Bräutigam, wie ich schon erwähnt habe. Und seine Hochzeit ist die Vollendung der Heilsgeschichte. Nun macht es Sinn, dass sein erstes Wunder bei einer Hochzeit geschah. Aus dem Alten Testament waren den Juden zwei große Wundertäter bekannt: Mose und Elia. Mose und Elia. Dass diese beiden in besonderer Beziehung zum Messias stehen, zeigt sich auf dem Berg der Verklärung, wo sie mit Jesus in Herrlichkeit erscheinen und seinen Ausgang besprechen, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Aus all dem müssen wir erwarten, dass die Zeichen Jesu an die Zeichen erinnern, die Mose und Elia getan hatten. Und in der Tat, sie zeigen, dass er der Vollender all dessen ist, was Mose und Elia verkündigten. Das Gesetz und die Propheten. Und er sagte selber: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erlösen, sondern zu erfüllen. Er ist der Vollender. Er vollendet das. Und das zeigt, dass er größer ist als diese beiden. Und dieses erste Zeichen Jesu erinnert an das erste Zeichen, das Mose vor den Ägyptern tat. Es waren beide Zeichen, die etwas mit Wasser zu tun hatten. Mose verwandelte Wasser zu Blut. Jesus verwandelt hier Wasser zu Wein. Ersteres war ein Gerichtszeichen, letzteres ein Gnadenzeichen. Das Gerichtszeichen zeugte vom Tod, das Gnadenzeichen vom Leben. Damit bewies Jesus, dass er größer ist als Mose. Und er wollte, dass die Jünger das von Anfang an verstehen und seine Identität sehen und seine Herrlichkeit sehen. Darum heißt es und am Ende dieser Geschichte: Und seine Jünger glaubten an ihn. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die 6 Jünger, die Jesus nach Kana gefolgt waren, hatten das Zeugnis des Täufers gehört, waren zu Jesus gekommen und hatten in ihm den Messias erkannt. Sie glaubten schon an ihn. Sie haben in ihm den Messias erkannt. So waren sie durch das Hören der Botschaft gläubig geworden. So wie die Bibel sagt, der Glaube kommt aber aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Sie haben die Botschaft vom Täufer gehört und sie haben geglaubt. Und dann kamen sie zu ihm und durch das Zeichen wurde die Herrlichkeit Jesu offenbart und sie glaubten an ihn. Ihr Glauben wurde durch diese Offenbarung bestätigt, nicht geweckt. Sie glaubten schon. Sie glaubten schon an ihn. Und sie kamen und sie sahen seine Herrlichkeit und ihr Glaube wurde bestätigt. Jesus sagt nicht, dass wir dann glauben können, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Nein, umgekehrt. Umgekehrt. Wenn wir glauben, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir glauben, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Am Grab von Lazarus fragt er Martha genau das. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das ist genau das. Ihr Glaube war schon da, als der Johannes ihnen sagte, das ist das Lamm Gottes. Sie hörten die Botschaft und sie glaubten. Aber dieses Zeichen hat ihr Glaube gestärkt, hat ihr Glaube, wie sagt man das? Habt ihr ein Wort für mich? Ja. Laut. Vertieft, genau. Hat ihr Glaube vertieft, genau. Und das ist es. Jesus preist selber die glückselig, die nicht gesehen und doch an ihn geglaubt haben. Also noch einmal Regel Nummer 2. Ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Denn das Unerwartete wird immer wieder passieren. Dinge, die unerwartet sind, passieren immer wieder in unserem Leben. Und ein Jünger muss lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Denn das Unerwartete ist das Stadium oder die Phase, in der Gott seine Herrlichkeit offenbar werden lässt. Also ein Jünger lernt, über das Unerwartete hinaus zu schauen und erwartet Gottes mächtigen Angriff. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Amen. Amen. Fortsetzung folgt in 2 Wochen.